So. Da möchte ich mich auch erstmal nochmal bedanken, dass ich heute hier vortragen darf und dass ihr hier alle gekommen seid, gerade angesichts des Wetters und der erschwerten Anreise, nicht das leichteste heute. Wie schon gesagt, ist heute auch wieder die Dialektik von Herrenknechtschaft von Hegel das Thema. Nach dem letzten Mal, wo ich mich mehr der Rekonstruktion gewidmet habe, heute die Rezeption dieses Ausschnitts der Phänomenologie des Geistes. Wie beim letzten Mal auch schon gesagt, ist es relativ schwierig, diese Rezeption zu verhandeln, weil sie einfach relativ umfangreich ist. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, auch in der Vorbereitung für den Vortrag, wie lässt sich die irgendwie sinnvoll eingrenzen? Und ich denke, dass sie sich mit dem Blick auf die Gründe dafür, warum man sich mit diesem Abschnitt der Phänomenologie des Geistes sinnvoll eingrenzen lässt. Denn wie schon beim letzten Mal gesagt, denke ich, es gibt zwei gute Gründe, sich mit diesem Abschnitt in der Phänomenologie zu beschäftigen. Der erste ist, dass der Abschnitt immer wieder als eine Art Grundmodell von dialektischem Denken verhandelt wurde. Und der zweite ist, dass diese Passage immer wieder zum Modell von emanzipatorischen politischen Bestrebungen geworden ist, um quasi Befreiung und vorher auch Unterdrückung denken zu können. Und mit Blick auf diesen zweiten Grund insbesondere lässt sich nun die Rezeptionsgeschichte dieses Passus meines Erachtens ein wenig eingrenzen, weil es heute Abend beispielsweise nicht um die komplette akademische Rezeption dieses Abschnitts gehen wird, sondern es wird eben vor allen Dingen um die politisch-emanzipatorische Rezeption des Abschnitts gehen. Konkret bedeutet das, dass es heute etwa um Marx und den Marxismus, aber auch feministische Deutungen und antikoloniale bzw. dekoloniale Kritiken gehen wird. Worum es heute beispielsweise weniger gehen wird, neben der akademischen Rezeptionslinie, ist insbesondere die französische Rezeptionslinie, die sehr prominent ist im 20. Jahrhundert. Und aber auch, und da bin ich etwas trauriger drum als um die französische Rezeptionslinie, es wird heute weniger um psychoanalytische Deutungen dieses Passus gehen, weil dieser Passus beispielsweise sehr viel Einfluss auf Jacques Lacan gehabt hat. Den werden wir nur ganz kurz streifen. Aber meines Erachtens ist die Auseinandersetzung mit Lacan halt derart kompliziert, dass es sehr schwer ist, die in einem Vortrag nur als einen Teil zu verhandeln. Deswegen heute folgender Aufbau des Vortrags. Wie schon gesagt, es wird kurz nochmal eine Rekapitulation geben. Worum ging es eigentlich in dem Herr-Knechtschafts-Kapitel, dass alle, die dabei waren, so ein bisschen daran erinnert werden und alle, die beim letzten Mal eben nicht dabei waren, vielleicht auf einen gemeinsamen Stand gebracht werden. Danach wird es etwas ausgiebiger um die Rezeption bei Marx gehen und dann werde ich zum marxistischen Deutung, feministischen und antikolonialen übergehen. Damit also zur Rekapitulation. Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, ist das generelle Anliegen der Phänomenologie des Geistes eine Darstellung des werdenden Wissens. So hatte ich das letzte Mal mit der Selbstanzeige, die Hegel in der Jenaer Literaturzeitschrift veröffentlicht, gefasst. Es geht also um eine wissenschaftlich systematische Entwicklung von theoretischen und praktischen Formen des Wissens. Hegel ist der Überzeugung, dass man zur Begründung und Vorbereitung von wissenschaftlichem Wissen nicht nur dieses in einer Art Traktat darlegen kann, sondern vorher alle möglichen Formen des Wissens durchschritten haben muss. Der Modus bzw. die Methode dieser Darstellung ist dann eine prozessuale Entwicklung, also ein Schreiten von einer Form des Wissens zur nächsten, die jedes Mal den notwendigen Übergang verdeutlichen kann. Der Anspruch ist also derart, dass eine Form des Wissens aus sich heraus in die nächste übergehen muss. Der Gesamtprozess inklusive dieser Momente ist dann eigentlich erst die vollzogene Begründung von Wissen. Im Selbstbewusstseinskapitel, in dem sich nun die Herrenknechtschaft befindet, geht es zum ersten Mal in diesem Abschreiten um ein selbstbezügliches Wissen. Das heißt, vorher geht es, wie Hegel schreibt, um Wissen von einem anderen und in dem Selbstbewusstseinskapitel das erste Mal um Wissen von sich selbst. Das Kapitel liefert nun auf Basis dieser Selbstbezüglichkeit des Wissens verschiedene Modelle für das Selbstbewusstsein, ganz analog der allgemeinen Entwicklungsgeschichte innerhalb der Phänomenologie. Das bedeutet, es gibt unterschiedliche Formen des Selbstbewusstseins, die alle aber in der einen oder anderen Weise scheitern und in ihre nächste Form übergehen. Konkret ist im Selbstbewusstseinskapitel etwa die Rede von Begierde, von dem Kampf um Anerkennung bzw. dem Kampf auf Leben und Tod, eben der Herr und Knechtschaft oder auch dem unglücklichen Bewusstsein. Und neben diesen Modellen gibt es noch andere, die man jetzt erwähnen könnte, aber ich erwähne vor allen Dingen die, weil wir die im weiteren Vortrag noch häufiger hören werden. Letztlich scheitern aber alle diese Formen des Selbstbewusstseins, denn keine der Gestalten liefert ein Wissen vom Selbst in Selbstständigkeit. Der Anspruch des Selbstbewusstseins war also von vornherein ein doppelter. Es ging einerseits um Wissen von sich selbst, also eine Art selbstbezüglichem Wissen, und dieses Wissen von sich selbst sollte aber von Beginn an auch selbstständig sein, also unabhängig. Es geht auch immer wieder darum, dass es um eine unabhängige Form des Wissens geht. Aber wie gesagt, alle diese Formen scheitern und das kann als eine Art Krux dieses Kapitels verstanden werden. Denn das Selbst und auch das Selbstwissen und das Selbstbewusstsein ist nur möglich in und durch Abhängigkeit von anderen. Das heißt, in diesem Kapitel wird im Grunde dargelegt, dass es eine notwendige Verbindung von Abhängigkeit und Unabhängigkeit, von Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit gibt. Und auch das wird uns heute Abend noch etwas beschäftigen. Die zentralen Begriffe dieses Kapitels waren einerseits etwa Anerkennung. Bei der Anerkennung ging es darum, dass es sich um ein wechselseitiges Verhältnis handelt. Das bedeutete, im Vollzug des Selbstbewusstseinskapitels ergab sich die Notwendigkeit, dass ein Selbstbewusstsein einem anderen gegenübertritt und sie in ein gleichberechtigtes, gleichrangiges Verhältnis treten und das eine Selbst nur dadurch Wissen von sich selbst hat, indem es den anderen, das andere Selbstbewusstsein anerkennt. Oder in anderen Worten, das Ich, das eine Selbst, ist nur selbst, indem ich das andere Selbstbewusstsein anerkenne, und zwar insofern dieses mich anerkennt. Also hier ist quasi diese entscheidende Wechselseitigkeit gegeben. In Hegels Worten, jedes Selbstbewusstsein ist dem anderen die Mitte. Sie, die beiden Selbstbewusstseine, anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennt. Das Entscheidende war hier also wirklich, dass es nicht nur eine Gleichrangigkeit gibt und auch nicht nur eine doppelte Bewegung, sondern dass diese Anerkennung tatsächlich wechselseitig funktioniert. Ich kann nur anerkennen, insofern das andere Selbstbewusstsein mich anerkennt. Diese Gleichrangigkeit nun scheitert aber bei laut Hegel, weil nämlich der eine Wissensanspruch sich nur dadurch durchsetzen könnte, dass es Gewissheit von sich selbst hat. Aber diese Gewissheit ist in dieser gleichrangigen Konstellation der Anerkennung noch abhängig von dem anderen Selbstbewusstsein. Und laut Hegel ist das Problem, dass zwar diese Gewissheit ich von mir selbst haben kann, aber keine über das andere Selbstbewusstsein. Das heißt, es ergab sich das Problem, dass es in diesem Anerkennungsverhältnis, das auf Wechselseitigkeit beruht, gewissermaßen eine Lücke gibt, eine Unsicherheit in Bezug auf die Gewissheit des anderen. Und um quasi, da es ja um Wissen und Wahrheit geht in der Phänomenologie, muss dieser Wissensanspruch, dieser Gewissheitsanspruch irgendwie durchgesetzt werden. Und für Hegel führt das dazu, dass quasi, dadurch, dass es quasi da eine Lücke gibt, dass das eine Selbstbewusstsein seinen Anspruch gegen das andere durchsetzen muss. Und das läuft, oder für diesen Durchsetzungsprozess findet Hegel den etwas brachiale Bild des Kampfes auf Leben und Tod. Dass quasi diese beiden Selbstbewusstsein in einen Kampf auf Leben und Tod treten müssen. In diesem Kampf auf Leben und Tod wäre aber der Tod des einen Selbstbewusstseins keine tragfähige Position. Nämlich deshalb, weil, wie gesagt, die Anerkennung auf Wechselseitigkeit beruht und deshalb auf den anderen, das andere Selbstbewusstsein angewiesen ist. Wenn das andere Selbstbewusstsein nun aber stirbt, das heißt wegfällt aus dieser Gleichung, gäbe es überhaupt kein Verhältnis mehr. Es gäbe keine Wechselseitigkeit mehr. Das heißt, der Tod würde nicht nur das eine Selbstbewusstsein umbringen, eben zu Tode bringen, sondern es würde das gesamte Verhältnis und damit eben auch das andere Selbstbewusstsein zu Fall bringen. Die ganze Konstellation würde sich in sich zusammenbrechen. Deshalb, so Hegel, ist quasi die plausiblere Position in seiner Entwicklung, dass sich ein Selbstbewusstsein dem anderen unterwirft. Aus dem symmetrischen Verhältnis wird also ein asymmetrisches Verhältnis. Es ergibt sich eine Herrschaftsbeziehung. Nämlich die Herrschaftsbeziehung zwischen Herr und Knecht. Ein Bewusstsein unterwirft sich als Knecht, dem anderen als Herrn. Die Analyse dieses Verhältnisses, der ich mich im letzten Vortrag etwas ausgiebiger gewidmet habe, zeigt wiederum, der Herr ist am Ende gerade nicht selbstständig, wie er anfangs schien. Und die Unselbstständigkeit des Knechtes tendiert zur Selbstständigkeit, nämlich indem er sich in seiner knechtischen Arbeit selbst verwirklicht. Das heißt, hier ist quasi die, da hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, meines Erachtens der Anhaltspunkt, warum dieser Passus immer wieder als Modell für dialektisches Denken gefasst worden ist. Weil nämlich die eine Seite in der Selbstständigkeit gezeigt wird, wie sie in die Unselbstständigkeit umschlägt und wie die scheinbar unselbstständige Position in die Selbstständigkeit umschlägt. Am Ende des letzten Vortrags hatte ich dann auch ganz kurz noch etwas zu Hegels eigener Verwendung erwähnt, wie er nämlich das Bild von Herr und Knecht als Modell von Befreiung denkt. Rückblickend ist dabei, also Hegel bezieht sich dabei unter anderem eben auf die Selbstbefreiungskämpfe von Sklavinnen und Sklaven. Und entscheidend ist aber, dass für Hegels Gedanken bei der Knechtschaft und dem Weg der Knechtschaft zur Freiheit die Furcht und Zucht wesentlich ist. Also es muss eine gewisse Furcht und Zucht gegeben haben und dann einen Bildungsprozess in der Arbeit, damit es tatsächlich zu einer Selbstbefreiung kommen kann. Und diese Furcht und Zucht deutet Hegel dann eben in Bezug auf die Sklaven durchaus auch als die europäische Sklaven- und Kolonialherrenzucht, die er dann notwendigerweise eben als elementaren Bestandteil des Selbstbefreiungsprozesses der Sklavinnen und Sklaven deuten muss. So viel zur Rekapitulation. Damit hätten wir jetzt wieder eine halbwegs vollständige Skizze des Verhältnisses von Herr und Knecht und können uns der Frage zuwenden, warum dieser sehr schmale Teil innerhalb der Phänomenologie des Geistes, also wir reden hier eigentlich von 10 Seiten, warum diese 10 Seiten vor allen Dingen in der politischen Deutung, der politischen Rezeption derart wichtig geworden sind. Und wie schon gesagt, möchte ich mich in einem ersten Schritt etwas ausgiebiger mit Marx beschäftigen und der Frage, inwiefern eigentlich das Herrn-Knechtschaftsverhältnis für Marx relevant geworden ist. Das ist auch deshalb entscheidend, weil alles, was dann im Verlauf des Vortrags noch kommt, irgendwie vermittelt durch Marx passiert. Es ist nun relativ offensichtlich und es ist irgendwie auch eine Binsenwahrheit, dass Marx in irgendeiner Art und Weise an Hegel anknüpft. Die Frage ist aber nun, wie tut er das in Bezug auf Herrenknechtschaft? Und zunächst lässt sich etwas lose festhalten, dass es durchaus Erwähnungen von Herrschaft und Knechtschaft bei Marx gibt. Allerdings stehen die sehr häufig im Zusammenhang seiner Diskussion von Feudalismus und sind bezogen auf personale Herrschaft. Um euch ein Beispiel zu geben, im Kapital heißt es im Kapitel 4 zur Verwandlung von Geld in Kapital in einer Fußnote beispielsweise, der Gegensatz zwischen der auf persönlichen Knechtschafts- und Herrschaftsverhältnissen beruhenden Macht des Grundeigentums und der unpersönlichen Macht des Geldes ist klar gefasst in den 2 französischen Sprichwörtern kein Land ohne Herrn und das Geld hat keinen Herrn. Also hier wird relativ gut deutlich meines Erachtens, dass Marx durchaus sich bezieht auf Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse, die aber vor allen Dingen bezieht auf den historischen Feudalismus. Also erst es sich erstmal um eine empirische Beschreibung handelt und er dann seine eigenen Überlegungen im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie daran versucht zu verdeutlichen. Es geht nämlich darum, dass die Herrenknechtschaft eben ein personales Herrschaftsverhältnis ist. Das ist ja also eins, dass die Macht von Personen ausgeht und er davon das Machtverhältnis, das sich in Geld und dann eben auch im Kapital zum Ausdruck bringt, ein unpersönliches Herrschaftsverhältnis ist, also nicht an einzelne Personen gebunden ist, sondern an einen gesellschaftlichen Gesamtprozess. Jetzt fragt sich also, inwiefern gibt es vielleicht ein Aufgreifen von Hegels Herrenknechtschaft, nicht nur im Sinne einer bloß empirischen Beschreibung und vor allen Dingen eben auch der Herrenknechtschaft, wie sie sich in der Philosophie des Geistes findet. Und tatsächlich finden sich hierzu sehr aussagekräftige Passagen, vor allen Dingen in den sogenannten ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844. Diese Manuskripte sind sehr berühmt dafür geworden, dass Marx in ihnen das Konzept der entfremdeten Arbeit entwickelt. Marx diagnostiziert nämlich der Arbeit im Kapitalismus eine Entfremdung. Während der Mensch durch die Arbeit sein Gattungswesen verwirklichen könnte, potenziell, entfremde er sich unter kapitalistischen Bedingungen einerseits von seinem Arbeitsprodukt, dadurch aber auch von sich selbst, seinem Gattungswesen und den anderen Menschen. Wie genau dieser Entfremdungsprozess gedacht wird und was der Entfremdungsbegriff eigentlich benennt, dazu ließe sich relativ viel sagen. Entscheidend ist aber, dass dem Arbeitsbegriff an der Stelle ein bestimmtes Verständnis zugrunde liegt, nämlich dass sich in der Arbeit theoretisch, potenziell das Selbst des Arbeiters oder der Arbeiterin verwirklichen könnte. Und durch diese Verwirklichung, durch diese Realisierung, könnte sich dann auch wieder das Gattungswesen der Menschen und der Menschheit realisieren. Und ich denke, an diesen Begriff der Selbstverwirklichung durch Arbeit und in Arbeit gibt es gewisse Parallelen zu Hegel. Also erinnert euch, an dem Herrknechtschaftsverhältnis spielt die Arbeit auch eine entscheidende Rolle. Und die Arbeit hat eine selbstbefreiende Wirkung für den Knecht deshalb, weil der Knecht sich in dem, was er bearbeitet hat, wiedererkennt. Also er realisiert, dass er sein Selbst in der Welt verwirklicht hat. Und gewisse Teile dieses Arbeitsbegriffs tauchen hier als Standard in Marx' Überlegungen zur entfremdeten Arbeit auf. Nämlich gerade insofern, als Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen genau diese Eigenschaften nicht realisieren kann. Also in einer kapitalistischen Produktionsweise realisiert oder kann aus bestimmten Gründen oder die ArbeiterInnen in sich nicht verwirklichen. Allerdings ist es auffällig, dass Marx an diesen Stellen das Herr-Knechtschaftsverhältnis nicht erwähnt. Also er scheint auf ein Verständnis von Arbeit zurückzugreifen, aber eben gerade nicht unter expliziter Bezugnahme auf das Herr-Knecht-Kapitel. Trotzdem sind diese Passagen Grundlage für Deutungen geworden, dass Marx Hegels Herrn-Knecht in der Analyse der entfremdeten Arbeit vor Augen habe. Ganz konkret beispielsweise hat Jean-Paul Sartre dann 1943 in seinem Buch Das Sein und das Nichts festgehalten, dass, Zitat, die berühmte Beziehung Herr-Knecht Marx tief beeinflusst habe. Und er bezieht sich eben genau auf diese Passagen zur entfremdeten Arbeit. Und ein weiteres Beispiel, Herbert Marcuse 1941 in Vernunft und Revolution führt aus, Zitat, im Jahre 1844 schärfte Marx in einer kritischen Analyse der Phänomenologie des Geistes die Grundbegriffe seiner eigenen Theorie. Er beschrieb die Entfremdung der Arbeit in den Begriffen der Hegelschen Diskussion von Herr und Knecht. Und ich denke, insbesondere an diesem Marcuse-Zitat wird relativ gut deutlich, dass es eine bestimmte Linie der Rezeption gibt, die der festen Überzeugung ist, dass es in dieser frühen Auseinandersetzung mit politischer Ökonomie bei Marx sehr starke Bezüge zu Hegel im Allgemeinen und aber auch zum Kapitel von Herr und Knecht gibt. Und das wird insbesondere bezogen auf den Arbeitsbegriff. Dagegen, wie ich schon gesagt habe, erwähnt Marx in diesen Passagen selbst aber nicht das Kapitel von Herr und Knecht. Er bezieht sich aber tatsächlich auf Hegels Begriff von Arbeit im Rahmen einer grundsätzlichen Kritik an der Phänomenologie des Geistes. Und in diesen Manuskripten gibt es eben einerseits eine Auseinandersetzung mit ökonomischer Theorie und andererseits aber eben auch eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Phänomenologie des Geistes, die aber auch immer wieder abbricht. Marx bezieht sich nämlich insbesondere auf das Schlusskapitel der Phänomenologie des Geistes, was auch deshalb interessant ist, weil dieses Schlusskapitel der Phänomenologie sehr gern übergangen und ignoriert wird. Und zur Phänomenologie hält Marx eben in diesen Manuskripten fest, das Große an der Hegelschen Phänomenologie und ihrem Endresultate, der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip, ist also einmal, dass Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozess fasst, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung. Dass er also das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen Menschen wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eigenen Arbeit begreift. Ich glaube, das ist jetzt erstmal relativ viel. Marx betont aber an dieser Stelle verschiedene Aspekte, die er seines Erachtens in der Phänomenologie des Geistes vorfindet. Einerseits spricht Marx von dem Endresultat, bezieht sich aber meines Erachtens vor allen Dingen auf die generelle Methodik der Phänomenologie des Geistes, nämlich, dass es ein dialektisches, ein negatives Fortschreiten gibt. Also wie ich vorhin auch gesagt hatte, als ich euch die grobe Skizze der Phänomenologie des Geistes nochmal zu geben versucht habe, ist, dass die Phänomenologie die Absicht besitzt, alle Formen des Wissens auseinander zu entwickeln. Das heißt, Hegel ist bestrebt, an jeder Form zu zeigen, inwiefern sie einen Selbstwiderspruch entwickelt und deshalb in eine andere Form übergehen muss. Und das ist das, was Hegel auch in der Vorrede zur Phänomenologie als die Arbeit des Negativen bezeichnet. Also dass es ein bestimmtes Negationsprinzip gibt, das immer wieder dazu führt, dass eine Form in einen Selbstwiderspruch gerät und in eine neue Form übergeht. Marx greift das hier an der Stelle auf, wenn er meint, dass die Dialektik der Negativität das bewegende und erzeugende Prinzip wird. Und er deutet sie aber, das ist nun interessant und vielleicht auch gegen Hegel gerichtet, als die Selbsterzeugung des Menschen. Es geht also nicht um bloße Gestalten des Wissens oder des Geistes, wie man Hegel eben auch lesen könnte und wie ich ihn auch gelesen habe, sondern Marx deutet ihn als den Fortschritt der Phänomenologie als einen Prozess der Selbsterzeugung des Menschen. Also es geht nicht nur um Formen des Wissens und Geistes, sondern tatsächlich um den Menschen selbst. Arbeit bezieht sich hier, wie schon gesagt, dann eben offenbar weniger auf die Arbeit des Knechtes, also weniger eben genau auf die Frage von Selbstverwirklichung, sondern mehr auf die allgemeine Methodik der Phänomenologie. Und in diesem Sinne, wie erwähnt, spricht eben Hegel in der Vorrede von der Arbeit des Negativen. Passend zu Marx' Kritik an Hegels Methode führt er an einer ähnlichen Stelle aus, dass die Gestalten des Geistes, so wie ich es gefasst hatte, der Phänomenologie, also die einzelnen Abschnitte, Bewusstsein, Selbstbewusstsein und dann Vernunft und Geist und so weiter, dass diese eben nur Gedankenform seien. Dazu Marx, die ganze Entäußerungsgeschichte und die ganze Zurücknahme der Entäußerung ist daher nichts als die Produktionsgeschichte des abstrakten, das heißt absoluten Denkens, des logischen, spekulativen Denkens. Und ich denke, an der Stelle hört man schon ein wenig seiner Kritik durch, in welche Richtung es dann gehen könnte. Marx kritisiert nämlich offenbar oder hofft zu kritisieren zu können, dass die Entwicklungsgeschichte der Phänomenologie sich eben nur auf das abstrakte Denken, eben nur auf Formen des Bewusstseins bezieht und nicht darauf, wie der Mensch sich eben, um mit seinen eigenen Worten zu sprechen, tatsächlich selbst erzeugt. Allerdings, und das ist auch den Charakter der Manuskripte geschuldet, bricht dieses Manuskript, wie gesagt, an verschiedenen Stellen immer wieder ab. Und Marx scheint verschiedene Anläufe zu nehmen und er führt aber dieses Argument nicht so richtig aus. Entscheidend ist aber an der Stelle, dass der Begriff der Entäußerung für Marx offensichtlich einen zentralen Stellenwert hat. Und dieser Begriff der Entäußerung ist bei ihm in den Manuskripten deutlich prominenter, als er es beispielsweise in Hegels Phänomenologie des Geistes selbst ist. Marx scheint darunter sowas zu verstehen, wie das im Verlauf der Phänomenologie am Ende sichtbar wird oder am Ende gewissermaßen das Wissen der Geist in einen Stand versetzt worden oder sich selbst versetzt hat, indem er erkennt, dass alle Formen immer wieder nur von ihm hervorgebracht wurden. Er bezieht sich hier offensichtlich insbesondere auf den dritten Teil der Phänomenologie des Geistes, in dem vor allen Dingen verschiedene Geistesgestalten abgehandelt werden. Es also weniger um Bewusstseinsformen oder Selbstbewusstseinsformen geht, wie eben Begierde oder ähnliches, sondern tatsächlich um Kunst, Religion oder eben auch Philosophie. Und die Entäußerung meint dabei so viel, dass der Geist tatsächlich immer wieder diese Form hervorbringt und im Verlauf der Phänomenologie aber sie in sich wieder zurücknimmt, insofern als er erkennt, dass diese Form immer nur von ihm hervorgebrachte sind. So lässt sich, glaube ich, ganz grob diese Rede von Entäußerung verstehen und die Aufhebung dieser Entäußerung. Und es ist aber, glaube ich, auch jetzt kein großartiger Vorgriff, wenn man halt dieses Zitat von Marx sich nochmal vor Augen führt, dass er da sowohl von Entäußerung, eben Aufhebung dieser Entäußerung spricht, aber eben auch von sowas wie Vergegenständlichung und Entgegenständlichung. Ich glaube, an diesen Passagen, und das werden wir dann auch noch sehen, dass das in der Rezeption tatsächlich gemacht wurde, dass diese Begrifflichkeit vorausweist auf das, was dann im westlichen Marxismus als Verdinglichung bezeichnet wurde. Es gibt durchaus Deutungen, die hierauf zurückgreifen und da eine Art Verdinglichungskritik vorgeprägt finden. Was genau das dann heißt, dazu vielleicht auch später noch ein, zwei Worte mehr. Weniger bekannt als die ökonomisch-philosophischen Manuskripte und die Ausführungen zur entfremdeten Arbeit ist eine Passage aus Marx' sogenannten Mill-Exzerpten, die zur Zeit aber auch der ökonomisch-philosophischen Manuskripte entstehen, allerdings deutlich kürzer sind. Während die ökonomisch-philosophischen Manuskripte halt eine Auseinandersetzung mit der politischen Ökonomie sind und mit Hegel, sind die Mill-Exzerpte eben vorrangig erstmal nur Exzerpte, aber eben auch Kommentare zu Mill. Und interessant ist, dass er in einer dieser Passagen, in einem dieser Exzerpte, mit Hegels Herr und Knecht kokettiert und es ist gar nicht so klar, wie viel Aussagekraft das an der Stelle hat, aber ja, es lohnt trotzdem sich, glaube ich, diese Stelle anzugucken. Marx versucht nämlich in dieser Passage die sachliche Herrschaft auszuarbeiten, die sich im Tausch und in der Produktion für andere ergebe. Die Produktion und der Tausch, also die, wenn ich in der Produktion nur für andere produziere, die sei eben nicht frei, sondern in diesem Tausch ergebe sich eine, so Marx, wechselseitige Knechtschaft des Gegenstandes über uns. Also es ist hier eben keine Knechtschaft mehr, die einen Herrn kennt, sondern eine Knechtschaft des Gegenstandes über die Tauschenden. Und an der Stelle ist vielleicht interessant nochmal, sich daran zu erinnern, dass wir auch damit eingestiegen waren mit einem Zitat aus dem Kapital, in dem es eben auch um die Differenz von persönlicher und unpersönlicher Herrschaft ging. Und in dieser Passage von den Mill-Exzerpten versucht Marx jetzt gewissermaßen mit dem Vokabular, das er von Herr und Knecht bekommt, und es stellt sich die Frage, inwiefern da Hegel tatsächlich im Hintergrund steht, in jedem Fall versucht er mit dem Vokabular eines persönlichen Herrschaftsverhältnisses unpersönliche Herrschaft zu denken. Das Argument funktioniert ungefähr so, dass Marx herausarbeitet, dass wir uns, also wir uns heißt jetzt die beiden Tauschpartner, im Tausch wechselseitig nur Mittel sind. Also der jeweils andere, der Tauschpartner, ist eben nur Mittel für mich und gleichzeitig macht er sich und mache ich mich, aber auch nur zu Mittel. Und ich glaube, in der Ausführung wird klar, was ich meine, dass Marx mit Hegel kokettiert. Er schreibt nämlich, jeder von uns tut wirklich das, als was der andere ihn anschaut. Du hast wirklich dich zum Mittel, zum Instrument, zum Produzenten deines eigenen Gegenstandes gemacht, um dich des Meinigen zu bemächtigen. Und was ich meine mit dieser Koketterie, ist, dass Er ist vor allem dieser Anfangspassus, wenn Marx davon schreibt, dass jeder wirklich das tut, als was der andere ihn anschaut. Also dass es in diesem Tauschverhältnis auf einmal wieder eine ähnliche Wechselseitigkeit gibt, wie die, die wir in Herrschaft und Knechtschaft kennengelernt haben. Und dass wir jetzt eine gleichrangige haben, dass der Unterschied zur Herrschaft und Knechtschaft zumindest eine gleichrangige unter den Tauschenden. Und jeder nun aber genau das macht, als was der andere ihn antauscht. Hier taucht wieder diese Wechselseitigkeit auf, nämlich wir machen uns gegenseitig zum Mittel. Und Marx führt dann aus, also bist du in der Tat für dich selbst zum Mittel, also indem wir uns gegenseitig anschauen, bist du in der Tat für dich selbst zum Mittel, zum Instrument deines Gegenstandes geworden, dessen Knecht deine Begierde ist. Und hier tauchen immer mehr Begriffe auf, die alle aus diesem Selbstbewusstseinskapitel stammen. Es geht eben nicht mehr nur um Herrschaft und Knechtschaft, sondern es taucht das Selbst auf und es taucht eben auch die Begierde auf. Und der Kerngedanke ist, dass in diesem Tausch, in dem wir uns wechselseitig zum Mittel machen, wir uns eigentlich dem Gegenstand verknechten. Das Argument scheint, also meines Erachtens funktioniert das Argument noch nicht. Es gibt Probleme mit diesem Argument, glaube ich. Und es ist halt, wie gesagt, auch nur sehr kurz gefasst. Es ist tatsächlich halt ein längerer Absatz, in dem es auftaucht. Sie lässt sich aber meines Erachtens, die Passage, als eine erste Vorstufe zu dem verstehen, was viel später dann mal als Warenfetisch im Kapital ausgearbeitet wird. Allerdings noch mit einem ganz entscheidenden, fehlenden Teil, nämlich, dass es hier eben nur um ein Zweierverhältnis geht. Also es geht eben ganz genau wie bei Herrschaft und Knechtschaft nur um eine Gegenüberstellung von zwei Tauschpartnern und eben nicht um ein gesellschaftliches Verhältnis, was dann so entscheidend wird im Kapital. Zusammenfassend können wir also erstmal mit Blick auf Marx selbst sagen, dass es vielleicht vier Anknüpfungspunkte an die hegelische Herrenknechtschaft gibt. Einerseits nutzt Marx eben Herr und Knecht als Klassenzuschreibung im Feudalismus. Und hierbei handelt es sich aber erstmal nur um eine empirische Einordnung. Also es geht wirklich erstmal, wie in dem ersten Zitat deutlich geworden ist, um eine Verortung von bestimmten Herrschaftsverhältnissen in der historischen Epoche des Feudalismus. Der zweite Punkt war, dass Marx Arbeit als konkrete Tätigkeit aufgreift. Herr und Knecht, also die Figur von Herr und Knecht und der Begriff der Arbeit, der an der Stelle auftaucht, dienen ihm, oder so lässt er sich zumindest verstehen, dienen ihm als Grundlage für die Diagnose entfremdeter Arbeit in der kapitalistischen Produktionsweise. Der dritte Punkt wiederum betraf dann Arbeit als in einem breiteren Sinne, nicht als die Arbeit des Knechtes, sondern als die Arbeit des Negativen im Sinne einer Methode der Phänomenologie des Geistes. Und Marx versucht hier, diese Methode auch aus einer bestimmten Perspektive zu kritisieren und greift sie aber gleichzeitig auf und würdigt sie auch. Und der vierte Punkt war, dass Herrnknecht, wenn man die Mill-Exzerpte so verstehen kann, als Folie dienen zur Analyse des Warenfetisches. Also die Herrschaftsverhältnisse von Herrn Knecht tauchen hier auf, um einen ersten Schritt zu tun zur Analyse von unpersönlicher, abstrakter oder eben gesellschaftlicher Herrschaft. Abschließend lässt sich zu Marx ganz kurz nochmal sagen, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind alle diese Passagen, abgesehen von dem ersten, aus Frühwerken von Marx. Also vor allen Dingen die ökonomisch-philosophischen Manuskripte und die Mill-Exzerpte sind eben sehr, sehr frühe Arbeiten von Marx. Und in den späteren Arbeiten finden sich, wie auch relativ bekannt ist, auch immer wieder Verweise auf Hegel und auch Koketterien mit Hegel. Aber vor allen Dingen die Verweise auf Herrn Knechtschaft nehmen deutlich ab und finden sich halt, wie gesagt, vor allen Dingen in diesen frühen Arbeiten. Trotzdem ist das Verhältnis von Herrenknechtschaft auch für den Marxismus sehr relevant geworden. Und hier lassen sich vielleicht drei größere systematische Zusammenhänge ausdifferenzieren. Zunächst einmal sind nämlich Herr und Knecht, das ist vielleicht relativ naheliegend, sie wurden als Mittel der Klassenanalyse verwendet. Also das ist gerade solche Bemerkungen wie von Marx, die ich am Anfang erwähnt hatte, wurden dann als Aussagen zu der Arbeit an einer historischen Klassenanalyse gedeutet. Was ich überraschend fand, auch in der Vorbereitung des Vortrages, ist, dass diese Deutung vor allen Dingen nach 1968 Konjunktur hatte. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass man solche Verweise auf Herrenknechtschaft als historische Klassenanalyse schon deutlich früher findet. Tatsächlich sind sie aber zumindest, was den Marxismus als philosophische Diskussion angeht, sozialphilosophische Diskussion, erst relativ spät prominent geworden. Es gibt vorher auch schon mal Verweise, es gibt auch in späten Arbeiten von Engels schon Verweise darauf, aber quasi in einer wirklich begrifflichen Ausarbeitung tauchen sie erst relativ spät auf. Ein Beispiel ist eine Arbeit von Hans-Heinz Holz, Herr und Knecht bei Leibniz und Hegel. Hans-Heinz Holz ist deshalb interessant, weil er in den späten 60ern und dann in den frühen 70ern einer der wenigen marxistischen Professoren in der BRD war und diese Arbeit, Herrn Knecht bei Leibniz und Hegel, 1956 bei Ernst Bloch in Leipzig noch verfasst hat, konnte als Dissertation, konnte dann aber nicht mehr dort, hier in Leipzig promoviert werden, weil Bloch die Promotionsberechtigung entzogen wurde von der SED. Hans-Heinz Holz musste danach, relativ kurz danach, auch die DDR verlassen und konnte dann erst 1968 in der BRD promoviert werden. Und in dieser Arbeit, Herr und Knecht bei Leibniz und Hegel, führt er aus, Herr und Knecht sind als widersprüchliche Einheit nicht erst im Kapitalismus entstanden, sondern schon in der Sklavenhaltergesellschaft und im Feudalismus. Ihr Verhältnis ist die Grundfigur der Klassengesellschaft überhaupt. Und ich glaube, dieser zweite Satz ist vor allem der entscheidende, auf den ich hinaus will, dass hier das Verhältnis von Herrenknechtschaft gewissermaßen als Grundmatrix von Klassengesellschaften verstanden wird. Also dass quasi es nicht als eine historisch spezifische Klassenanalyse gedeutet wird oder im Sinne einer historischen Klassenanalyse, sondern als Bild von Klassenverhältnissen und Klassengesellschaften überhaupt. Und die hauptsächlichen Anknüpfungspunkte in dieser Deutungslinie sind einerseits, dass die beiden Klassen sich eben wechselseitig hervorbringen und auch wechselseitig ihr Abhängigkeitsverhältnis hervorbringen. Und dann natürlich aber auch im zweiten Schritt immer sehr entscheidend darauf Bezug genommen wird, dass eben die Knechtklasse, um das sozusagen die unterdrückte Klasse, die beherrschte Klasse, sich dann eben durch Arbeit auch selbst befreien kann. Also diese Deutung ist sehr nah an Überlegungen zur Geschichte, in denen man denkt quasi, okay, durch die Arbeit hindurch gibt es einen Prozess von Selbstbefreiung. Problematisch an solchen Deutungen scheinen mir dabei Verschiedenes zu sein. Erstens sind diese Figuren bei Hegel erst einmal keine Klassen. Es geht tatsächlich darum, dass es nur zwei Individuen sind, die in ein spezifisch gestaltetes Herrschaftsverhältnis treten. Das heißt, hier kann auch keine Rede davon sein, dass es tatsächlich sich um Gruppen oder sogar soziale Gebilde handelt. Das heißt, diese klassentheoretischen Deutungen mussten immer erstmal Transferleistungen vollziehen, indem sie sagen, okay, wie kommen wir jetzt aus diesen einzelnen Figuren tatsächlich Klassen machen und dann eben auch Klassen überhaupt. Also Herr und Knecht als das Paradigma von Klassengesellschaften zu verstehen. Entscheidend ist dann zweitens auch, dass es bei Hegel keinerlei ökonomische Bestimmtheit gibt. Also wenn man irgendwie darauf hinaus will, dass es da tatsächlich einen ökonomischen Gehalt für die Klassenanalyse zu holen gäbe, dann muss man den irgendwo anders herholen, kann ihn aber nicht von Hegel gewinnen. Und das ist tatsächlich auch ein Problem für diese Deutung, weil sie nämlich dann dazu tendiert, relativ formal zu werden. Also immer nur zu sagen, okay, es gibt halt eine Klassengesellschaft, Leute, es gibt zwei Klassen, die stehen sich gegenüber, bringen sich gegenseitig hervor und es herrscht eine gewisse Form von Unterdrückung. Und es bleibt aber relativ unklar, wo genau die herkommt und worin der Gehalt dieser Herrschaft besteht. In Bezug auf die kapitalistische Produktionsweise ist dann drittens problematisch, dass das Proletariat anders als beispielsweise die Knechte einen anderen Anspruch geschichtlich vertritt. Der Übergang wird insbesondere deutlich an einer Kritik, die Marx an Hegels Rechtsphilosophie formuliert, in der er relativ deutlich sagt, dass das Proletariat eben, dass am Proletariat nicht nur irgendein Unrecht begangen wird, sondern das Unrecht schlechthin. Und dass dieses Argument entscheidend dafür ist, um sagen zu können, das Proletariat ist eben nicht nur eine Klasse, die sich befreit, sondern eine Klasse, die einen menschheitsgeschichtlichen Anspruch vertritt. Also dafür eintritt, dass es überhaupt eine andere Gesellschaft geben kann, in der universelle Freiheit und Gleichheit herrscht. Und wenn ich eben von vornherein Herr und Knecht als Paradigma von Klassengesellschaft denke, ist relativ unklar, woher dieser universelle Anspruch eigentlich kommen soll, weil der Knecht sich eben nur selbst befreit. Weder seine Klasse noch die Menschheit. Das heißt, mit diesen Grundvoraussetzungen, mit diesen Grundherausforderungen muss man durch eine klassenanalytische Deutung immer wieder irgendwie umgehen. Eine zweite Deutungslinie hatte ich auch schon angesprochen. Die hatte sich bei Marcuse und Sartre gezeigt und bezog sich auf den Begriff der Arbeit. Dass eben in Arbeit als Selbstverwirklichung die Grundlage für Marx' Analyse der Entfremdung gesehen wird und dann an diesem Arbeitsbegriff weitergearbeitet wird. Gegen diesen konkreten Arbeitsbegriff wird eben auch die methodische Kritik, also die Arbeit des Negativen, die ich angesprochen hatte, aufgegriffen. Paradigmatisch und auch meines Erachtens immer noch beachtenswert und häufig übergangen ist die Arbeit von Georg Lukács, der junge Hegel. Der junge Hegel ist 1948 entstanden, veröffentlicht worden, entstanden ist sie 10 Jahre vorher. Und Lukács gibt sich relativ viel Mühe, einerseits Hegel materialistisch zu deuten und eine Auseinandersetzung zwischen Dialektik und Ökonomie, das ist der Untertitel, zum Verhältnis von Dialektik und Ökonomie, da gewissermaßen Hegel wieder in die realsozialistische Diskussion zu bringen. Und andererseits versucht er aber nicht nur diesen dialektischen Gehalt bei Hegel zu retten, sondern den auch nachzuweisen, inwiefern es da oder wie dieser Übergang von Hegel zu Marx zu verstehen ist. Lukács deutet dabei Arbeit im Sinne einer Gesamtmethode und knüpft an Marx' Rede von dem Prozess der Entäußerung an und deutet diesen Prozess der Entäußerung als eine methodologische Auseinandersetzung, also als eine Auseinandersetzung zur Frage, wie wissenschaftliche Auseinandersetzung funktionieren kann. Also erinnert euch an dieses Zitat, was ich vorhin vorgelesen hatte, in dem Marx das Große der hegelischen Phänomenologie darin sieht, dass sie eben die Dialektik der Negativität als das bewegende und erzeugende Prinzip angeführt hatte und damit vor allen Dingen die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozess verstanden hat. Und anders als Hegel, und so führt Lukács jetzt eben aus, ging es Marx eben nicht um die Selbsterzeugung des Menschen im Sinne eines abstrakten Denkens, also als Selbsterzeugung des menschlichen Denkens, des menschlichen Geistes, sondern als eine konkret ökonomische Selbsterzeugung. Er deutet dann Entäußerung im Sinne, dass es hier um verschiedene Formen der Gegenständlichkeit geht und dass diese verschiedenen Formen der Gegenständlichkeit den verschiedenen Gestalten des Bewusstseins innerlich verbunden sind. Also das ist auch erstmal ein hegelischer Gedanke, dass diese Bewusstseinsgestalten, diese Geistesgestalten eben immer wieder eine bestimmte Form von Gegenständlichkeit hervorbringen. Damit ist erstmal nur so viel gemeint, wie dass wir uns in bestimmten Wissensformen, in einer bestimmten Perspektive, in einer bestimmten Weise mit der Welt auseinandersetzen. Und in diesem Sinne sind Formen der Gegenständlichkeit gemeint. Wie schon erwähnt, deutet Lukács dann mit Marx den Prozess der Entäußerung und Aufhebung der Entäußerung dieser Gegenständlichkeitsform als Hegels Methode. Entäußerung, und das ist jetzt wiederum ein Eigenwert von Lukács' Deutung, obwohl er den sehr runterspielt, also er ist immer wieder darum bemüht zu sagen, dass das, was er sagt, eigentlich das ist, was Marx sagt, was nicht ganz stimmt. Also, der einfache Fakt ist, das Textvolumen, auf das Lukács sich bezieht, sind irgendwie so 250 Seiten und Lukács' Arbeit hat, glaube ich, knappe 700 Seiten, da kann jetzt irgendwie nicht alles nur von Marx kommen. Lukács deutet Entäußerung als einen philosophischen Terminus, der aber der Ökonomie entsprungen ist. Also auch hier wieder der Untertitel von Lukács Arbeit ist eben Dialektik und Ökonomie, und er versucht, dieses Verhältnis auszubuchstabieren. Und es geht einerseits eben um eine materialistische Deutung Hegels und dann aber auch um eine materialistische Kritik an Hegel mit Marx. Hegels Verständnis dieser Entäußerung, also dieser Methode in der Phänomenologie des Geistes, sei nun deshalb unzureichend, weil seine Analyse der politischen Ökonomie defizitär sei. Also der philosophische Begriff der Entäußerung ist bei Hegel problematisch, weil sein konkretes ökonomisches Verständnis eben defizitär habe. Und das bringt uns auch zur entfremdeten Arbeit zurück, denn genau hier sieht Lukács gewissermaßen das Problem. Die entfremdete Arbeit ist nämlich es zeigt sich eben an der entfremdeten Arbeit, weil Hegel diese Seite, also quasi die Seite der Entfremdung an der Arbeit, nicht sehen würde und deshalb nicht nur in seiner ökonomischen Analyse, sondern auch in seiner philosophischen Arbeit mystifizierend verfahre. Lukács führt dazu aus, die ganze philosophische Kritik von Marx über die Grundbegriffe der Phänomenologie basiert auf dieser Feststellung. Indem Hegel diese Seiten der Arbeit nicht sieht, also die Seiten der Entfremdung, deshalb müssen bei ihm philosophisch falsche Trennungen und falsche Vereinigungen, idealistische Mystifikationen entstehen. Aus der falschen politischen Analyse der Arbeit und deshalb der falschen politischen Analyse der Entäußerung folge eine falsche philosophische Verfahrensweise. Und hier sieht man, glaube ich, ganz gut, was ich vorhin nur angedeutet hatte, dass Lukács, was ich jetzt wiederum auch nur andeuten kann, die Auseinandersetzung von Marx mit Hegel im Sinne einer Verdinglichungskritik fasst. Also er versucht irgendwie deutlich zu machen, dass es hier zu Verschleierungsprozessen kommt, die aber aus einer materialistischen Perspektive, nämlich mit der korrekt vollzogenen Kritik der politischen Ökonomie, auflösbar sein. Das heißt auch, dass, und das ist auch das, was ich an Lukács Arbeit interessant und auch relevant finde, er verbindet gewissermaßen drei Aspekte von dem, was wir von Herr und Knecht bei Marx gefunden hatten. Er fasst nämlich, ihm geht es einerseits um die korrekte Analyse der Arbeit als konkreter Tätigkeit, also es geht um eine konkrete politische Ökonomie. Andererseits geht es ihm hierdurch um eine Erklärung der Arbeit im weiteren Sinne als einer Methode der Phänomenologie des Geistes. Und dann greift er aber auch, ohne es zu wissen, wahrscheinlich, weil er die Milch-Exzerpte nicht rezipiert hat, Herr und Knecht und Marx Analyse im Sinne einer Fetischisierung auf. Neben Lukács und der Linie, die zu Leuten wie beispielsweise Herbert Marcuse führt, gibt es als das, was ich als drittes jetzt besprechen möchte, in der marxistischen Diskussion jemanden, der eine gewisse Sonderstellung hat in der Auseinandersetzung mit Herr und Knecht. Und das ist Alexandre Kojève, der in den 1930er Jahren in Paris Vorlesungen zu Hegel hält, die dann später, 1947 das erste Mal auf Französisch und dann wieder etwas später nur in Auswahl auf Deutsch als Einleitung zu Hegel veröffentlicht wurde. Und das Interessante an diesen Vorlesungen wiederum ist, dass die sehr weitreichende Wirkung auf französische Intellektuelle hatten. Weil beispielsweise in diesen Vorlesungen neben Georges Bataille auch Maurice Merleau-Ponty und eben auch Jacques Lacan saßen. Und er auch die Deutung von Leuten wie Jean-Paul Sartre oder auch Simone de Beauvoir beeinflusst hat. Das Zentrum, und das hatte ich auch am Anfang ganz kurz gesagt, es gibt eben eine sehr spezifische französische Deutungslinie von diesem Herrn Knecht und auch eine spezifische französische Rezeptionslinie von Hegel. Und im Grunde ist Alexandre Kojève einer der Begründer dieser Rezeptionslinie. Und die hat eben einige Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass bei Kojève von Anfang an Herr und Knecht im Zentrum der Deutung steht. Also anders als eben bei Marcuse und Sartre, wo das nur ganz kurz auftaucht und es so eine Fußnote ist, mehr oder weniger, und ein bisschen anders eben als bei Lukács, taucht hier von Anfang an Herr und Knecht zentral auf. Und der Hauptunterschied dann eben zu den anderen Strömungen des westlichen Marxismus ist auch, dass Kurzajew nicht nur das Herrschaftsverhältnis betont, sondern eben vor allen Dingen einen Begriff aufgreift, der vor dem Herrnknecht und vor der Anerkennung und Selbstbewusstseinskapitel bei Hegel auftaucht, nämlich der der Begierde. Die Begierde nun wiederum deutet Kurzajew anthropologisch oder auch, wie er sagt, ontologisch als eine Art Grundzug menschlichen Daseins. Also er sagt gewissermaßen, Hegel hat recht, wenn er die Begierde da als erstes diskutiert, weil die Begierde in gewissermaßen eine Grundbestimmung menschlichen Zusammenlebens und menschlichen Seins überhaupt ist. Und das heißt, damit werden auch Anerkennung und der Kampf und letztlich auch Herrnknecht zu Grundbestimmung menschlichen Daseins und eben auch menschlicher Entwicklung. Der Kampf auf Leben und Tod wird bei ihm prominent zum Kampf um Anerkennung. Also Kurzajew ist jemand, der diese Wendung vom Kampf um Anerkennung sehr prominent macht. Er deutet diese Anerkennung aber anders als ich beispielsweise heute in der Rekapitulation oder im letzten Vortrag nicht nur als ein formales Verhältnis, also als dieses wechselseitige Verhältnis, als das ich es gefasst habe, sondern er reichert diesen Begriff der Anerkennung halt um unser Alltagsverständnis, könnte man sagen, an, weil er Anerkennung tatsächlich im Sinne von Prestige oder Ruhm deutet. Und dann wird der Kampf um Anerkennung eben am Ende auch ein Kampf um Prestige. Also der Grundzug menschlichen Daseins ist, dass ich ruhmbedürftig bin, dass wir ruhmbedürftig und prestigebedürftig sind. Und auf diesen Kampf auf Leben und Tod, den er mit Hegel rekonstruiert, folgt eben auch, ganz analog zu Hegel, eine Verknechtung. Das heißt, es gibt eine bestimmte Form von Herrschaft, die Kurzajew aber als, das ist jetzt wenig überraschend, als sozialen Kampf deutet. Es geht eben nicht um diese Gegenüberstellung von Formen des Wissens oder Bewusstseins gestalten und es geht eben auch nicht erstmal vorrangig um das feudale Beziehung von Herrschaft und Knechtschaft, sondern es geht um eine Grundbestimmung menschlichen Zusammenlebens als einen sozialen Kampf, der wiederum eben basiert auf der menschlichen Begierde. Also Kurzajew liest diese verschiedenen Begriffe aus dem Selbstbewusstseinskapitel sehr eng aneinander, während es, glaube ich, auch gute Gründe dafür gibt, die erstmal als separate Gestalten des Selbstbewusstseins zu fassen. Auch für Kurzajew ist Arbeit dabei zentral. Denn durch die Tätigkeit des Knechts entstehe Geschichte. Also erst durch diese Tätigkeit und diese Arbeit gebe es ein Werden. Der Knecht arbeitet sich aber aus seiner Knechtschaft heraus und es komme zu einer knechtischen Revolution. Das ist ein Terminus, der sich da auch findet. Und das Resultat nun, da merkt man, glaube ich, halt den marxistischen Einschlag bei Kurzajew, ist nun nicht, dass nur der Knecht sich befreie, sondern dass niemand mehr Knecht sei und niemand mehr Herr. Und hier ist quasi der universale Anspruch, den ich gerade in Bezug auf das Proletariat erwähnt hatte, taucht hier wieder auf. Und in dem Moment, in dem niemand mehr Knecht und niemand mehr Herr sei, komme es zum Ende der Geschichte. Das ist auch ein Terminus, der sich da findet. Und an dieser sehr sozialen Deutung, die eben sehr viel auf Begierde Wert legt und sehr viel auf und Anerkennung im Sinne von Prestige deutet und dann die Herr-Knecht-Dialektik als sozialen Kampf, diese Deutung hat verschiedentlich, wie auch schon erwähnt, Einfluss gehabt. Der Begriff von Begierde führt beispielsweise zu Leuten wie Lacan oder auch Butler. Und die inhaltlich angereicherte Anerkennung ist heute in der Sozialphilosophie zu einem Schlüsselbegriff geworden. Kurzajews Ausarbeitung vom Tod an späterer Stelle der Vorlesung führt wiederum oder wird sehr prominent für Georges Bataille. Und die Betonung der Negativität der Arbeit hat einen sehr deutlichen Einfluss auf Sartre. Und auch interessant ist, dass halt diese Rede vom Ende der Geschichte, das ist vielleicht ja auch vertraut in Bezug auf den Zusammenbruch des Realsozialismus, also als so eine Art Zeitdiagnose, dass wieder die Geschichte beendet sei. Und der Autor dieser Zeitdiagnose, Francis Fukuyama, ist auch sehr aktiver Kurzajew-Leser. Also hier sieht man, wie weit halt diese Hegel-Deutung verschiedentliche politische Positionen und eben aber auch philosophische Positionen am Ende des 20. Jahrhunderts beeinflusst hat. Und teilweise eben auch noch Leute im 21. Jahrhundert sehr tief beeinflusst. Damit haben wir Marx und den Marxismus eher skizzenhaft abgehandelt, haben jetzt ein Grundverständnis vielleicht davon, wie Herr und Knecht an den verschiedenen Stellen auftauchen. Wie ich schon erwähnt hatte, taucht auch in der feministischen Diskussion der Herr und Knecht von Hegel auf und ist aber wiederum sehr häufig durch die marxistische Diskussion und durch die marxistischen Deutungen vermittelt oder von ihnen beeinflusst. Und ich würde jetzt gern auf zwei dieser Deutungen eingehen, auf die eine etwas mehr als auf die andere, weil die erste Deutung meines Erachtens vielleicht ein bisschen vertrauter ist als die zweite. Die erste Deutung, mit der ich mich ganz kurz beschäftigen will, stammt von Klassikerin Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht. 1949 hat sich etwa zeitgleich mit der ersten französischen Welle auch mit Hegel auseinandergesetzt. Und sie knüpft nämlich in Hegel insofern an, als sie diese Agonalität, als sie diese Kampfesstruktur als einen Prozess der Subjektwerdung deutet. Also den Punkt, den sie von diesem Selbstbewusstseinskapitel aufnimmt, ist die, dass es eben nur durch einen konflikthaften Prozess zu einer Selbstkonstitution kommen kann. Sie deutet es dann so, dass die Bildung von Subjektivität nur in Entgegensetzung zum anderen möglich wird. Also nur indem das Selbst einen anderen oder eine andere hat, kann es überhaupt selbst sein. Und dann aber eben auch nicht nur selbst überhaupt, sondern ein sehr spezifisches Selbst. Und Beauvoir deutet es dann so, dass diese Bildung, dieser Prozess, dass diese Dynamik, der Kampf von selbst und anderem sich zur Hierarchie verfestigen kann. Also hier deutet sie hier deuten sich meines Erachtens auch noch die Hegelschen Denkmotive an, dass es eben nicht nur eine gleichberechtigte Anerkennungsstruktur beispielsweise gibt, sondern die dann eben sich zu einer Hierarchie entwickeln kann. Und das Neue, was Beauvoir jetzt eben hinzufügt, ist, dass es eben nicht nur um eine bloß soziale Gegenüberstellung oder eben eine Klassengegenüberstellung geht, wie der Marxismus oder wie einige der marxistischen Deutungen das gefasst haben, sondern sie deutet eben das Geschlechterverhältnis in diesem Sinne, indem sie verdeutlicht, dass ihrer Deutung nach Männer Frauen die Position des anderen zugewiesen haben und Frauen gewissermaßen in die Position des Unwesentlichen gedrängt haben. Und auch hier taucht wieder das Hegelsche Denkmotiv auf, erinnert euch an einen Kampf auf Leben und Tod. Eins dieser Selbstbewusstseine unterwirft sich als Knecht dem Herrn und wird dadurch zum Unwesentlichen. Also wir haben eben einen wesentlichen Teil, das ist der Herr, und einen unwesentlichen Teil, das ist der Knecht. Und genau in diesem Sinne deutet Beauvoir jetzt das, oder analog in dieses Verhältnis ist, deutet Beauvoir jetzt das Geschlechterverhältnis, indem sie darauf hinweist, dass Frauen diese Position des Knechtes, des anderen, des Unwesentlichen übernommen haben. Und sie hält beispielsweise in einer Passage fest: Manche Passagen der Dialektik Hegels, in denen er das Verhältnis von Herr und Knecht definiert, könnte man viel besser auf das von Mann und Frau anwenden. Also hier macht sie die Analogie von diesen beiden Verhältnissen deutlich. Und sie ergänzt dazu, denn er ist das Subjekt, er ist das Absolute, sie ist das Andere. Und diese Übertragung der Herr Knecht, des Herr der Herrschaft und Knechtschaft auf das Geschlechterverhältnis hat durchaus auch hat einige Prominenz und taucht dann auch immer wieder auf. Um euch noch ein vielleicht eher ungewöhnliches Beispiel zu geben, ein sehr lesenswerter Text stammt von Annemarie Auer, das ist eine DDR-Autorin, heißt Mythen und Möglichkeiten, ist jetzt erst kürzlich wieder erschienen, das stammt aus einem Sammelband, herausgegeben von Edith Anderson, er heißt Blitz aus heiterem Himmel. Annemarie Auer hat eher ein Essay geschrieben und vorher finden sich in dem Band aber hauptsächlich literarische Erzählungen. Und der ist deshalb auch interessant, weil er halt Anfang der 70er Jahre Geschlechtertausch, also der so ein Grundmodell. Und Edith Anderson hat verschiedenen DDR-Autorinnen und Autorinnen vorgeschlagen, quasi Geschichten darüber zu schreiben, wie es wäre, das andere Geschlecht zu haben oder zu bekommen. Und der Text, der ganze Band ist sehr interessant. Damit zurück zu Beauvoir. Wie gesagt, sie macht deutlich, dass er quasi die Rolle des Herrn übernommen habe und also der Mann, die Rolle des Herrn übernommen habe und weist ihm aber auch das Absolute zu und ihr das andere. Und hier wird aber, glaube ich, auch die Differenz zu Hegel deutlich, weil Beauvoir ausführt, dass die Frau das absolut andere sei. Und in diesem absolut anderen wird deutlich, dass es zwischen Mann und Frau eben überhaupt keine Form von Gleichrangigkeit mehr gibt. Also sie führt dazu aus, zwischen ihr und dem Mann hat es nie einen Kampf gegeben. Das ist quasi auch hier wieder so ein Hegelbezug, dass eben es im Geschlechterverhältnis von vornherein nie diese Form von Konflikthaftigkeit gegeben hat. Und hier divergieren gewissermaßen die Diagnosen. Und hier divergiert auch das Bild, das sie vom Geschlechterverhältnis zeichnet, von dem Herrn und Knecht, auf den sie verweist. So viel relativ kurz zu Beauvoir. Eine andere Deutung, der ich mich jetzt ein bisschen ausgiebiger zuwenden möchte, stammt von Jessica Benjamin, veröffentlicht 1988 in ihrer Arbeit Die Fesseln der Liebe. Der Hauptbezugspunkt, also Jessica Benjamin ist eine interessante Figur, weil sie 1967 in Frankfurt bei Adorno anfängt zu studieren und dann zurückgeht in die USA und im Sinne, also mit psychoanalytischen Mitteln, im Sinne der kritischen Theorie weiterarbeitet. Und das ist aber auch ein sehr unorthodoxer, also in verschiedener Hinsicht ein sehr unorthodoxer Bezug ist. Und sie hat sich dann, das ist auch vielleicht ganz interessant, in den USA hat sich dann so eine Debatte mit Judith Butler entsponnen. Und das Interessante ist, glaube ich, dass man halt im mitteleuropäischen Kontext, im deutschen Kontext relativ viel Bezüge zu Butler findet und quasi keine Bezüge zu Benjamin oder zu dieser Diskussion. Der Hauptbezugspunkt von diesem Kapitel in der Arbeit ist Hegels Selbstbewusstseinskapitel. Und sie nimmt aber von dem Selbstbewusstseinskapitel vor allen Dingen die Auseinandersetzung zu Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Also ich habe ja auch gesagt, dass in diesem Selbstbewusstsein immer von vornherein bei Hegel irgendwie dieser Anspruch mitspielt, selbstständig zu sein und unabhängig zu sein. Und dieses Spannungsverhältnis deutet Benjamin jetzt mit psychoanalytischen Mitteln aus oder entwickelt es weiter. Und es hat vor allen Dingen zwei Aspekte, diese Ausdeutung. Auf der einen Seite gibt es nämlich eine Parallelisierung von Herr und Knecht als Entstehungsgeschichte des Selbstbewusstseins bei Hegel mit der psychischen Urgeschichte der frühkindlichen Subjektwerdung. Also sie parallelisiert gewissermaßen hegelische Überlegungen zu Herr und Knecht mit der psychoanalytischen Deutung der frühkindlichen Subjektwerdung. Und das, wie ihr das gelingt, ist quasi, dass sie eine Analogie zieht zwischen dem Anspruch des hegelischen Selbstbewusstseins und einer bestimmten Charakteristik eines bestimmten frühkindlichen Entwicklungsstadiums. Das hegelische Selbstbewusstsein unterstellt nämlich, unabhängig und selbstständig zu sein. Wie gesagt, das ist der Hauptanspruch irgendwie, dieses Selbstbewusstsein. Und man kann dieses Selbstbewusstseinskapitel so lesen, dass es quasi immer wieder diese Grunddynamik gibt, irgendwie selbstständig zu werden und diese eigene Selbstständigkeit auch zu behaupten und das eben auch mit brachialen Gewaltmitteln zu tun. Also eben, das führt dann zum Kampf auf Leben und Tod. Und die Ähnlichkeit oder die Analogie, die Benjamin jetzt zieht, ist die zu Freuds Diagnose von frühkindlicher Allmachtsfantasie. Also ist auch eine bestimmte Freud-Linie, die sie hier ausdeutet, nach der aber in einem bestimmten präödipalen Situation ist eine kindliche, also ist, das Kind eine Allmachtsfantasie hat und alles um sich herum als eine Erweiterung seiner selbst versteht. Dass es quasi einen ausgreifenden Machtanspruch gibt und es eigentlich für das Kind halt nur Selbstständigkeit gibt. Und das Kind sich in einem bestimmten Stadium von purer Unabhängigkeit befindet. Aber im Verlaufe dieses Subjektbildungsprozesses wird das Kind eben mit Grenzen konfrontiert und es kann eigentlich wirkliche Unabhängigkeit nur dann erlangen, wenn es die Unabhängigkeit des anderen anerkennt. Und hier ist quasi dieses Denkmotiv, das sie von Hegel wieder aufgreift, auch das Selbstbewusstsein. Also ich hatte ja gesagt, eine Krux des Selbstbewusstseinskapitels besteht eben darin, dass man sagen kann, es gibt Selbstständigkeit nur in Abhängigkeit. Also immer nur, selbstständig kann man nur selbst sein durch andere. Und genau dieser Gedanken findet Benjamin jetzt in der Psychoanalyse wieder. Das heißt so viel wie in seiner Unabhängigkeit ist das Kind abhängig von der Unabhängigkeit des anderen. Und in der psychoanalytischen Deutung, die Benjamin jetzt vorlegt, gibt es eine sehr konfliktreiche Entwicklung, nämlich durch einen tatsächlich existenziellen Kampf mit dem anderen, der dann eben dazu führt, dass die Anerkennung des anderen, dass das andere in seiner Selbstständigkeit anerkannt wird. Benjamin führt dazu aus, ein Kind, das die anderen nur als Extension seiner selbst wahrnimmt, lebt dauernd in der Angst vor jener Leere und dem Verlust der Bindung, die sich aus dem Allmachtsgefühl ergeben. Sie erweitert das jetzt auf psychisches Terrain und versucht deutlich zu machen, dass die Fantasie von Allmacht, das oder mit Hegel gesprochen eben der Anspruch auf absolute Selbstständigkeit, permanent mit der Gefahr von Ohnmacht, mit der drohenden Unselbstständigkeit konfrontiert ist. So viel zu dieser einen Seite ihrer Ausdeutung und Parallelisierung, die sich eben vor allen Dingen mit der allgemeinen frühkindlichen Subjektwerdung beschäftigt. Andererseits, und deswegen ist Benjamin eben hier auch als feministische Deutung zu verorten, liefert sie auf der Basis dieser Deutung eine Analyse des Geschlechterverhältnisses. Sie fasst dann die anfänglichen Überlegungen nochmal so zusammen, dass Herrschaft mit dem Versuch beginne, Abhängigkeit zu leugnen. Also quasi auch hier wieder der Rückbezug. Die Fantasie von Allmacht wird dann eben auch im Erwachsenenalter führt dazu, dass quasi in der Leugnung von Abhängigkeit, in der Vorstellung der reinen Selbstständigkeit liege die drohende Herrschaft. Also weil quasi da Potenzial schon angelegt ist, dass ich alles andere um mich herum beherrschen und unterdrücken will, weil ich quasi dessen Selbstständigkeit leugne. Und genau an dieser Diagnose differenziert sie jetzt das Geschlechterverhältnis aus. Denn ihres Erachtens betone Männlichkeit, Zitat, den Unterschied gegenüber der Gemeinsamkeit, die Trennung gegenüber der Bindung, die Abgrenzung gegenüber der Gemeinschaft, Selbstständigkeit gegenüber der Abhängigkeit. Und auf der konträren Seite, und hier ist vielleicht wichtig, dass Benjamin das nicht als Dichotomie fasst, sondern als eine soziale Polarisierung. Also hier geht es gerade darum, nachzuvollziehen, wie sich dieses gesellschaftliche Verhältnis von Geschlechtern entwickelt. Auf der anderen Seite findet sich eben in Weiblichkeit, die Weiblichkeit eben gesellschaftlich an Bildern von Fürsorge und Aufopferungsbereitschaft, also gerade an Unselbstständigkeit und Abhängigkeit orientiert ist. Und der Grund ihres Erachtens liege oder verortet sie in der geschlechtsspezifischen Sozialisation. Und sie wird an der Stelle sehr konkret, weil sie nämlich quasi den Hauptgrund darin verortet, wie sich Mädchen und Jungen in ihrer Sozialisationsgeschichte zur Mutter, zur Figur der Mutter verhalten. Denn so Benjamin, Jungen müssten sich notwendigerweise von der primären Identifikation mit der ersten geliebten Person, eben der Mutter, loslösen, um hierdurch sozial betrachtet ihre männliche Identität konstituieren zu können. Also es braucht quasi diese Abgrenzung, damit sie sprichwörtlich zum Mann werden können. Das heißt, über die Desidentifikation mit der Mutter, durch die Abgrenzung und Verleugnung von Abhängigkeit können sie erst ihre Männlichkeit, ihren Status als männliches Subjekt erlangen. Das bedeutet eben auch, dass die Autarkie, die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit und die Souveränität für sie zu Werten werden. Und Benjamin deutet dann eben auch gerade solche Werte wie eben Souveränität und Autarkie als sehr männlich konnotierte und diskutiert auch dieses, das hätte ich vielleicht ergänzen sollen, dieses gesamte Subjektwerdungsprozess und auch ihre Analyse des Geschlechterverhältnisses der psychoanalytischen Deutung von Sadomasochismus. Und das heißt, für sie tendiert die männliche Seite dann zum Sadismus. Also es gibt hier einen gewissen sadistischen Grundzug Und auf der anderen Seite blieben für Mädchen die Mutter, liebe für Mädchen die Mutter, die primäre Identifikationsfigur. Also es braucht von vornherein eben nicht diesen Prozess der Desidentifikation. Und diese Identifikationsfigur, die für sie erhalten bleibt, bleibt aber als eine Figur erhalten, die dann eben so im, was dann eben im Laufe des Älterwerdens immer deutlicher wird, dann bleibt diese Figur eben eine selbst, sich selbst verleugnende und weniger selbstständige Person. Und deshalb komme es laut Benjamin dazu, dass für das quasi also im weiblichen Subjektivierungsprozess Unabhängigkeit potenziell gefährlich wird. Also die Unabhängigkeit stellt eine drohende Gefahr dar. Das Resultat davon ist, so Benjamin, dass es zu Anhänglichkeit komme und zu einer sich selbst aufgebenden Subjektdisposition samt konträr zur Männlichkeit einem masochistischen Grundzug. Das ist die Polarisierung, die sie in dem gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis und dem Subjektivierungsprozess sieht und den eben mit hegelischem Vokabular und psychoanalytischem Vokabular und Methodik ausdeutet. So viel zu den, so viel möchte ich erstmal zu den feministischen Deutungen sagen und komme damit zu meinem letzten großen Teil, nämlich der Deutung von Herrn Knecht in der antikolonialen Kritik, also Kritik von Kolonialismus und Sklaverei, und möchte hier auch zwei Schlaglichter werfen. Der mit Figuren, die an der Stelle wahrscheinlich beide etwas bekannter sind. Die erste Deutung, die meines Erachtens in dieser Traditionslinie besonders erwähnenswert ist, stammt von W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk, 1903 veröffentlicht. Das Interessante an dem Text ist, dass er ohne direkte Nennung von Hegel oder dem Selbstbewusstseinskapitel weitgehend ohne direkte Nennung auskommt und aber, und das lässt sich an verschiedenen Aspekten deutlich machen, tatsächlich eine sehr, ja doch schon auch intime Auseinandersetzung mit dem Text ist. Also es gibt dann immer wieder Bezüge auf Hegel. Und das Interessante ist, dass Du Bois entgegen der zu seiner Zeit sehr dominanten, vor allem im englischsprachigen Raum sehr dominanten Deutung von Hegel, die einen sehr harmonisierenden Charakter oder Aspekt an Hegel hervorgehoben hat, betont er gerade die Negativität oder die Widersprüchlichkeit, die er an Hegel findet. In Bezug auf das Herr-Knecht-Kapitel ist sein Hauptanknüpfungs- oder in Bezug auf das Selbstbewusstseins-Kapitel ist sein Hauptanknüpfungspunkt das, was er auch als doppeltes Bewusstsein im unglücklichen Bewusstsein findet. Das unglückliche Bewusstsein ist nur eine Figur, die ganz am Ende des Selbstbewusstseins-Kapitels auftaucht und in die ich jetzt das letzte Mal nicht diskutiert habe, die aus verschiedenen Strängen in diesem Kapitel dann eben auch aus Herrn Knecht hervorgeht. Und das Entscheidende ist aber, das können wir erstmal mit Hegelfeld noch festhalten, dass im unglücklichen Bewusstsein die Verdopplung, also Zitat Hegel, die Verdopplung, welche früher an zwei Einzelne, an den Herrn und den Knecht, sich verteilte, in eins einkehrt. Also im unglücklichen Bewusstsein haben wir gewissermaßen die beiden Gestalten des Bewusstseins, die wir zuvor an Herrn Knecht hatten, nun in eine Figur konzentriert. Und das ist das, was Hegel als unglückliches Bewusstsein bezeichnet. Das unglückliche Bewusstsein ist also gewissermaßen Herr und Knecht zugleich. Oder in anderen Worten, es ist innerlich beherrscht oder hat die äußerliche Herrschaft verinnerlicht. Es geht also jetzt eben nicht mehr um personale Herrschaftsstrukturen. Es geht auch nicht um unpersönliche Herrschaftsstrukturen, sondern es geht eigentlich um die Frage, wie Herrschaftsstrukturen im Subjekt verinnerlicht werden. Und das ist der Anknüpfungspunkt für Du Bois, weil er jetzt dieses unglückliche Bewusstsein als ein Analysemittel für die schwarze Erfahrung nach der Abschaffung der Sklaverei in den USA verwendet. Und das Hauptzitat dazu, das auch relativ am Anfang des Textes schon auftaucht, lese ich euch mal in Gänze vor. Also Zitat: Es ist sonderbar, dieses doppelte Bewusstsein, dieses Gefühl, sich selbst immer durch die Augen anderer wahrzunehmen, der eigenen Seele den Maßstab einer Welt anzulegen, die nur Spott und Mitleid für einen übrig hat. Stets fühlt man seine Zweiheit als Amerikaner, als Negro. Also ist auch im Deutschen kleingeschrieben und hervorgehoben. Zwei Seelen, zwei Gedanken, zwei unversöhnliche Streben, zwei sich bekämpfende Vorstellungen in einem dunklen Körper, den Ausdauer und Stärke allein vor dem Zerreißen bewahren. Und er ergänzt dann, die Geschichte des amerikanischen Negro ist die Geschichte dieses Kampfes, dieses Strebens nach selbstbewusster Menschheit, also selbstbewusst menschlich zu werden. Oder auch, so fasste das Ziel dann auch zusammen, dieses doppelte Selbst in einem besseren und wahren Selbst zu vereinen. Also quasi genau diese Doppelung wieder aufzuheben in einer besonderen Weise. Und ich glaube, hier ist auch sehr, oder was ich auch an diesem Text an der Stelle interessant finde, ist, dass Du Bois hier gewissermaßen auf einen universalen Emanzipationsanspruch zu sprechen kommt. Er will, dass es quasi um eine selbstbewusste Menschlichkeit geht, und er will aber, dass sich in dieser Menschheit das Spezifische, nämlich seine spezifische schwarze Erfahrung oder sein spezifisches Schwarzsein, auch nicht komplett auflöst, sondern dass das quasi da aufgehoben wird. Und das Interessante daran ist, dass es einen direkten Anschluss an Hegel in den 1820er und auch 30er Jahren, dass da auch schon diese Frage auftaucht, aber aus einer ganz anderen Richtung, weil nämlich insbesondere jüdische Schüler von Hegel dann den ersten Verein zur Erforschung des Judentums in Berlin gegründet haben, und die Eröffnungsreden von diesem Verein sind sehr interessant, weil sie genau diese Spannung auch aufmachen von Universalismus und auf der einen Seite und einer spezifisch partikularen Erfahrung auf der anderen. Und da taucht auch schon dieser Anspruch auf, dass diese beiden Perspektiven vereint werden müssen. Und wie auch in diesem Text, glaube ich, deutlich geworden ist, ist die Stärke dieses Textes von Du Bois, dass er auf der einen Seite diagnostisch vorgeht, also eine bestimmte Erfahrung beschreibt, und das aber mit einem philosophisch sehr aufgeladenen Vokabular tut. Und das, glaube ich, hat dazu führt, dass es ein sehr... Dass die Überlegungen auf jeden Fall auch sehr anregend gehen, aber, und das ist quasi der zweite Punkt dann, es durchaus diskutabel ist, inwiefern, also jetzt auf einer ganz philosophisch-argumentativen Ebene, inwiefern dieser Text tatsächlich an das Kapitel zum Selbstbewusstsein anschließen kann, und daran anschließend natürlich aber auch die Frage, ob er das halt plausiblerweise tun muss oder halt nicht legitim darüber hinausgehen kann. Entscheidend ist in jedem Fall die Stärke des Textes von Du Bois meines Erachtens, dass er mit dem unglücklichen Bewusstsein zeigt, dass die Beseitigung äußerer Herrschaft, nämlich eben die Aufhebung der Sklaverei in den USA, nicht die Befreiung überhaupt bedeutet. Also die Auflösung der äußeren Herrschaft führt eben nur zu einem Austragen der innerlichen Herrschaft. Also es ist noch keine Befreiung von der verinnerlichten Herrschaft. Für die ist eben eine andere Form der Überwindung braucht. Die zweite sehr prominente Auseinandersetzung im Umkreis von antikolonialen Kämpfen und Kämpfen gegen Sklaverei mit Hegels Herrknecht ist Franz Fanon, der in Schwarze Haut, Weiße Masken, das erstmals 1952 veröffentlicht ist, sich im siebten Kapitel dieses Buches sehr prominent mit dem Problem der Anerkennung und auch mit Herrn und Knecht auseinandersetzt, und das aber eben auch tut vor dem Hintergrund von Kolonialismus und Sklaverei. Und für Fanon, also Fanon, dienen Herr und Knecht wie der Kampf auch auf Leben und Tod als eine Art Kontrastfolie für die Analyse der kolonialen Situation. Denn im Gegensatz zum Knecht habe der schwarze Mensch, Zitat Fanon, für die Freiheit nicht gekämpft. Vielmehr sei er von dem Herrn befreit worden. Also es gibt hier eine gewisse Parallele beispielsweise auch zu der Analogie, die Simone de Beauvoir zur Analyse des Geschlechterverhältnisses zieht. Auf eine ganz ähnliche Weise nutzt Fanon jetzt die Auseinandersetzung von Herrn und Knecht dazu, um die historische Situation zu analysieren, und stellt eben fest, auch hier hat es keinen Kampf gegeben, sondern der schwarze Mensch sei eben befreit worden. Wobei man an der Stelle auch sagen muss, dass es in dem Text nicht ganz deutlich wird, worauf sich Fanon eigentlich konkret historisch bezieht. Schließt sich aber in jedem Fall an diese erste Diagnose an, dass die Machtkonstellation unverändert geblieben sei. Zitat: Der Weiße ist ein Herr, der seinen Sklaven gestattet hat, an seiner Tafel zu speisen. Das Entscheidende hier ist eben, dass dieses Gestatten gibt. Und einer der Hauptgedanken von Fanon darin besteht, dass es dadurch eben nicht zu einer vollumfänglichen Befreiung kommen kann. Sondern im Gegensatz dazu und durchaus auch im Anschluss an Hegel hält Fanon fest, dass Anerkennung nur erkämpfbar ist. Also es muss diesen Kampf geben. Und insbesondere ist entscheidend für ihn, dass es halt auch ein Kampf auf Leben und Tod sein muss. Und das ist auch ein Appell an den besagten oder der im Zitat auftauchenden schwarzen Menschen, weil der eben auch tatsächlich sein Leben opfern, weil er bereit sein muss, sein Leben zu opfern. Er muss sein Leben aufs Spiel setzen. Und das ist durchaus, und das ist beim letzten Vortrag vielleicht auch deutlicher geworden, Hegels eigene Auseinandersetzung mit Selbstbefreiungskämpfen von Sklavinnen und Sklaven, dass Hegel auch dieses Argument immer bringt. Ja, um fähig zu sein, sich selbst zu befreien, um tatsächlich würdig zu sein, das ist Hegels Formulierung, frei zu sein, ein freies Subjekt zu sein, muss man dazu bereit sein, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Diesen Gedanken greift Fanon auf. Eine entscheidende Differenz nun aber zum Herrschaftsverhältnis ist es, dass die Arbeit, die bei Hegel ja ganz prominent auftaucht, nicht als Befreiung dienen kann. Denn, Zitat Fanon, bei Hegel wendet sich der Sklave vom Herrn ab und dem Objekt zu. Hier wendet sich der Sklave dem Herrn zu und gibt das Objekt auf. Also wie ich das letzte Mal auch versucht habe deutlich zu machen, ist entscheidend für dieses Herr-Knechtschaftsverhältnis, dass es da eben auch noch ein drittes gibt, nämlich das Objekt, mit dem dann die Auseinandersetzung stattfindet. Und das auch deshalb so entscheidend wird, weil dieses Objekt oder sich an diesem Objekt gewissermaßen auch der Umschlag von Selbstständigkeit in Unselbstständigkeit und Unselbstständigkeit in Selbstständigkeit vollzieht. Weil nämlich dann insbesondere im zweiten Schritt deutlich wird, dass eben der Knecht in der Arbeit, in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand sich selbst bewusst werden kann und sich auch selbst verwirklichen kann. Und genau dieses dritte fehle nun aber Fanons Diagnose in seiner jetzigen Situation. Und wie gesagt, ist auch hier wieder relativ unklar meines Erachtens, worauf Fanon genau sich bezieht. Ich meine, man kann diesen Passus erstmal als einen zeitdiagnostischen lesen. Das Problem sei nun aber von Ort zufolge, dass es dadurch, dass durch dieses fehlende Dritte und durch diese Zuwendung des Sklaven zum Herrn zu einer weiteren Deformation der Anerkennung komme. Er schreibt nämlich: Aus dem schwärzesten Teil meiner Seele, durch die schraffierte Zone hindurch, steigt der Wunsch in mir hoch, auf einmal weiß zu sein. Ich will nicht als Schwarzer, sondern als Weißer anerkannt werden. Und hier wird, glaube ich, auch der Titel des Buches halt sehr gut deutlich, dass es darum geht, in schwarzer Haut eine weiße Maske aufzusetzen. Und die Krux ist hier eben dadurch, dass es diesen dritten Punkt, dieses dritte in dem Verhältnis nicht gibt, an dem eben man sich selbst bewusst werden könnte, bleibt nur die Anerkennung im falschen Verhältnis gewissermaßen. Es bleibt nur die falsche Anerkennung oder die Anerkennung unter falschen Vorzeichen. Und das Interessante an Fanons Deutung jetzt in Bezug auf Hegel ist, dass Anerkennung hier bei Fanon zum Medium der Unterdrückung wird, anstatt zu dem einer gleichberechtigten Freiheit. Also dadurch, dass diese Anerkennung eben unter diesen falschen Vorzeichen stattfindet oder in diesen falschen Verhältnissen, ist sie eben auch eine Anerkennung dieser falschen Verhältnisse. Und während dann in schwarze Haut, weiße Masken der Weg aus diesem Verhältnis heraus noch relativ metaphorisch bleibt, entwickelt Fanon dann in 9 Jahre später in Die Verdammten dieser Erde ein Argument für Gewalt statt Arbeit als Ausweg aus diesem Verhältnis. Er schreibt beispielsweise: Für den Kolonisierten bedeutet diese Gewalt die absolute Praxis. Deshalb versteht sich der Kämpfer als Arbeiter. Kämpfer im antikolonialen Kampf. Und das Interessante ist halt nun, dass Fanon halt vor allen Dingen diese Gewalt auch als eine, also sich deshalb auch für Gewalt ausspricht, weil sie individuell entgiftend sei. Also er versteht sie fast schon vor allen Dingen im Rahmen von dem Subjektivierungsprozess der antikolonialen Kämpfer, weil die nämlich durch diese Gewalt zu einem anderen Verständnis, zu einem anderen Selbstverständnis kommen würden, indem sie sich, und das ist auch wieder interessant, von einer bestimmten Form von Entfremdung, hier gibt es also auch in gewisser Weise einen Marx-Bezug, und in dieser Gewalt befreiten sie sich eben von einer bestimmten Form von Entfremdung und auch Selbstunterjochung. Und hier sieht man, glaube ich, ganz gut, wie verschiedene Motive, die Fanon sowohl von Hegel als auch von Marx aufgreift, am Ende wieder zusammenkommen. Damit haben wir den Ritt durch diese vier Rezeptionslinien geschafft. Und ich glaube aber, dass vielleicht abschließend ganz kurz, dass auch relativ deutlich geworden ist, dass diese Rezeptionslinie halt erstens insbesondere neben Hegel eben von Marx geprägt ist, weil sie das Herrknechtschaftsverhältnis von Anfang an in einem sozialen, in einer sehr sozialen Perspektive deutet, was, das hatte ich versucht, das letzte Mal deutlich zu machen, durchaus gegen die ursprüngliche Intention von Hegel steht. Also während es bei Hegel um eine Gestalt des Selbstbewusstseins im Rahmen der Entwicklung, der Darstellung des werdenden Wissens geht, zielt die Deutung mehr und mehr darauf, es eben mit Kojève gesprochen, als einen sozialen Kampf zu deuten oder zumindest im Sinne einer klassenanalytischen Deutung. So viel vielleicht, um den Bogen ganz kurz zu der anfänglichen Rekapitulation zurückzuschlagen und einen Hauptdifferenzpunkt deutlich zu machen. Es sollte aber auch deutlich geworden sein, dass zentrale Begriffe wie eben Anerkennung, Kampf auf Leben und Tod und dann eben auch Herrnknecht immer wieder in dieser Rezeption auftauchen und in unterschiedliche Konstellationen gebracht werden, aber eine, wenn man so will, produktive Umdeutung erfahren. Also dass die Leute sich durchaus sehr weit von dem Hegelschen Vokabular entfernen und es mit eigenen Bedeutungen anreichern. Damit danke ich euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und wir können wahrscheinlich nach einer kurzen Pause wieder zur Diskussion übergehen.